Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute anlässlich des 500-jährigen Bestehens der sogenannten Reformation ein wenig auf Fragen eingehen, die sich mit der Reformation und den Auswüchsen, sagen wir einmal, beschäftigen. Es geht mir um Unterschiede und Gemeinsamkeiten von den beiden großen Religionsgemeinschaften in Deutschland, und zwar der römisch-katholischen Kirche und auch der sogenannten protestantischen Kirche, der evangelischen Kirche, oder man könnte vielleicht besser sagen, den protestantischen Glaubensgemeinschaften. Und dann geht es mir darum, Ihnen zu zeigen anhand der Bibel, was die Bibel sagt zu solchen Fragen. Ich will vorausschicken, es geht mir in keiner Weise darum, irgendwie Anklage zu erheben, irgendwie zu verurteilen, irgendwie zu verdammen. Ich weiß, dass einige dies meinen, aber darum kann es mir nicht gehen. Es geht mir lediglich darum, Ihnen zu zeigen, zunächst einmal die Fakten aufzuführen, wie es aussieht innerhalb der Glaubensgemeinschaften. Und dann, wie es aussieht im Hinblick auf das, was die Bibel lehrt. Und dann müssen Sie sich entscheiden, ob Sie dem glauben wollen, was die Bibel lehrt oder was Ihre Glaubensgemeinschaft in gewissen Dingen sagen mag. Und wenn Sie zu einer dieser Glaubensgemeinschaften gehören sollten, die ich heute ansprechen werde, dann fühlen Sie sich nicht von mir verurteilt, sondern aufgefordert, anhand der Bibel zu überprüfen, was die Wahrheit ist. Und natürlich müssen Sie zunächst einmal auch daran glauben, dass die Bibel in der Tat Gottes Wort ist. Die Bibel im ursprünglichen Urtext geschrieben, im Hebräischen, im Alten Testament und im Griechischen, im Neuen Testament. Denn wenn Sie diese Überzeugung schon nicht haben, dass die Bibel in der Tat das Wort Gottes ist, dann erübrigt sich eigentlich jede weitere Diskussion. Die Deutsche Welle hat am 11. März einen interessanten Artikel veröffentlicht, und zwar in deutscher und auch in englischer Sprache. Interessant ist, ich habe beide Artikelvariationen gelesen und festgestellt, dass nicht unbedingt alles übereinstimmt. Und ich werde dann im Laufe der heutigen Predigt ein wenig auf die Unstimmigkeiten eingehen. Ich weiß nicht, welcher Artikel zuerst geschrieben wurde und welche Variante dann die Übersetzung war, aber letztendlich kommt es darauf nicht an. Aber dieser Artikel hat sich mit wesentlichen Unterscheidungsmerkmalen innerhalb der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche auseinandergesetzt. Und ich möchte zunächst einmal die Einführung vorlesen. Da heißt es als Überschrift: Reformation, was Protestanten und Katholiken trennt. Und dann heißt es hier: Sie beten zu demselben Gott, doch leben in verschiedenen Glaubenswelten. 500 Jahre nach der Reformation erinnert der Versöhnungsgottesdienst, da gab es also scheinbar einen Versöhnungsgottesdienst kürzlich, an die immer noch schmerzhafte Trennung zwischen Protestanten und Katholiken. In Deutschland, dem Land der Reformation, standen sich katholische und evangelische Christen noch bis vor kurzem in tiefer Feindschaft gegenüber. Zahlreiche Verwerfungen, gegenseitige Verletzungen, Lehrverurteilungen, religiös motivierte Konflikte und Kriege begleiteten diese Trennung. Und ich möchte hier einflechten: Religionskriege sind total in der Bibel verurteilt. Es kann nicht darum gehen, dass man aufgrund von Waffengewalt andere zu seinem Glauben bekehren will. Der Artikel fährt fort. Der Grund: Mit der Reformation begann die Spaltung der Kirche in eine katholische und eine evangelische Konfession. Denn der Wunsch des katholischen Mönches Martin Luther von 1483 bis 1546, seine Kirche zu reformieren, erfüllte sich nicht. Und auch das müssen wir begreifen. Die Reformation war nicht etwas, was Martin Luther eigentlich wollte. Martin Luther wollte die katholische Kirche reformieren, daher der Name Reformation. Er wollte keine eigene Glaubensgemeinschaft gründen, jedenfalls zunächst einmal nicht. Aber dann hat das ja nicht geklappt mit der Reformierung und dann ist dann die evangelische Kirche, oder ich möchte sagen, die evangelischen Glaubensgemeinschaften sind dann entstanden. Es heißt weiter in diesem Artikel: 500 Jahre nach dem Bruch mit Rom soll das Jubiläum nach dem Willen der evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, als gemeinsames Christusfest mit der katholischen Kirche begangen werden. Doch trotz der Suche nach Annäherung und Aussöhnung trennen die beiden Konfessionen bis heute grundlegende Glaubensunterschiede. Hier die wichtigsten Punkte. Und dann beginnt der Artikel, 8 wichtige Unterschiede aufzuführen, die laut dieses Artikels die katholische Kirche von der evangelischen Kirche trennt. Nun, es gibt sicherlich noch mehr, aber der Artikel spricht von den wesentlichen Glaubensunterschieden. Und ich möchte heute dies zum Anlass nehmen, um zunächst einmal zu erklären, was diese Glaubensunterschiede sind und dann anhand der Bibel zu zeigen, wie Gott dies sieht. Aber auch die Gemeinsamkeiten zeigen zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche, die eigentlich der Unterscheidung weitaus überwiegen. Der erste Punkt, Bibelverständnis. Da heißt es, Katholizismus und Protestantismus haben unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung und die Autorität der Bibel. Für Evangelische ist seit Luther klar, sola scriptura. Die Bibel ist die einzige Quelle für das Wort Gottes. Katholiken hingegen glauben, dass die Bibel alleine nicht ausreichend ist, sondern dass neben der Heiligen Schrift auch die römisch-katholische Tradition für Christen bindend ist. Da möchte ich jetzt ein wenig auf die Bibel eingehen und zunächst zeigen, was die Bibel über Tradition sagt. Und das ist vielleicht ein wenig erleuchtend dann für einige von Ihnen. Wie sieht Gott das mit der menschlichen Tradition? Zunächst einmal in Matthäus Kapitel 15, angefangen in Vers 2. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer zu Jesus und die sagten, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung, man könnte sagen Tradition, der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Und diese Waschung hatte mit einer rituellen Waschung zu tun. Die war sehr bedeutsam in dem Sinne, dass man da ganz spezifische Dinge anwenden musste, die in der Bibel keineswegs auch im Alten Testament nicht beschrieben waren. Aber Christus antwortete in Vers 3, warum übertretet denn ihr Gottes Gebot mit eurer Überlieferung oder um eurer Überlieferung willen? Ich lese hier von der neuen Lutherbibel 2009 hauptsächlich. Und dann fährt er fort in Vers 7. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, als er sagte, dies Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen. Aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich dienen sie mir. Man könnte auch übersetzen, beten sie mich an, indem sie solche Lehren lehren, die nichts als Menschengebote sind. Also wenn es einen Widerspruch gibt zwischen dem, was die Bibel lehrt und dem, was, sagen wir einmal, eine menschliche Tradition lehrt, dann muss man laut Bibel, laut den Worten Jesu Christi, diese menschliche Tradition ablegen und dem Wort der Bibel folgen. Lesen wir eine Parallelstelle hierzu in Markus Kapitel 7. Markus Kapitel 7 und angefangen in Vers 6. Er antwortete ihnen, wie gut hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vers 7. Vergeblich aber dienen sie mir, indem sie solche Lehren lehren, die nichts als Menschengebote sind. Vers 8. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet die Überlieferungen der Menschen, Waschungen von Krügen und Trinkgefäßen und dergleichen Dinge tut ihr viel. Und er sagte zu ihnen, Vers 9, wie gut habt ihr Gottes Gebot aufgehoben, um eure Traditionen einzuhalten. Also wie gesagt, die gleiche Aussage. Wenn man menschliche Traditionen hält, die aber dem widersprechen, was Gott uns sagt, dann ist das von Gott nicht akzeptiert. Und dann auch noch in Vers 13. Ihr hebt Gottes Wort auf durch eure Traditionen, die ihr überliefert habt und dergleichen Dinge tut ihr viel. Schauen Sie, Christus musste sich hier mit dem jüdischen Gedanken gut auseinandersetzen, denn da gab es auch sehr viele Überlieferungen, sehr viele Traditionen, die aber dem, was Gott sagte, auch im Alten Testament sagte, in keinster Weise im Einklang standen. Es gibt ja heute auch noch diese schrecklichen Bücher, wie zum Beispiel dieses dämonisch inspirierte Buch Henoch, eine gotteslästerliche Sache, die da in vielen Fällen popularisiert wird. Und manche, die glauben daran, die meinen, das ist das, was da geschrieben steht, dass da also zum Beispiel jetzt Dämonen oder Engel mit Menschen Sexualkontakt gehabt haben sollen, woraus dann Riesen entstanden seien, eine absolut blasphemische Idee. Die glauben daran, dass das in der Tat so geschehen ist, weil dies auf das Buch Henoch zurückgeht. Also schauen Sie, da wurde viel gesagt hier in diesen Stellen, die wir bereits gelesen haben. Wenn Traditionen, egal was es für Traditionen sind, und natürlich gibt es viele Traditionen, wie wir gerade gelesen haben, im Katholizismus. Wenn die dem widersprechen sollten, was die Bibel lehrt, dann sind sie abzulehnen. Schauen wir uns Galater Kapitel 1 an. Galater Kapitel 1 und die Verse 13 bis 14. Galater Kapitel 1, die Verse 13 bis 14. Denn ihr habt ja von meinem Lebenswandel einst im Judentum gehört, schreibt Paulus, wie ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk übertraf und über die Maßen für meine väterlichen Überlieferungen eiferte. Die väterlichen Traditionen, die aber dazu führten, in diesem Falle, dass Paulus die Kirche Gottes verfolgte, weil er natürlich diesen Traditionen zunächst einmal, als er noch unbekehrt war, gehorsam war, die aber nicht mit dem im Einklang standen, was die Bibel lehrte. Und dann auch Kolosser Kapitel 2 und in Vers 8. Kolosser Kapitel 2 und Vers 8. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leere Täuschung nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Also sehr starke Worte im Hinblick auf Überlieferungen, im Hinblick auf Traditionen. Und das kann sich auf alle Überlieferungen, alle Traditionen, egal in welcher Religion beziehen, die sich gegen das stellen, was die Bibel lehrt. Nun, in 2. Thessaloniker wird uns etwas weiteres allerdings gesagt, das auch wichtig ist zu begreifen. 2. Thessaloniker Kapitel 2 und lesen wir Vers 15. So steht nun, Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, in denen ihr unterrichtet worden seid, sei es durch Wort oder durch Brief von uns. Aber was für Überlieferungen meinte Paulus jetzt hier? In Kapitel 3 und Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Was sagte Paulus hier? Nun, er sprach von Traditionen, könnte man meinen, von Überlieferungen. In der Tat ist im Griechischen das gleiche Wort hier gebraucht, dass der Bibel entsprach und die der Bibel entsprachen, diese Überlieferungen, diese Traditionen. Mit anderen Worten, man sollte nicht alles ablehnen, was man gelehrt bekommt, solange wie es dem entspricht, was die Bibel lehrt. Darauf kommt es an. Man muss also sich darüber im Klaren sein, was glaubt man, was lehrt man. Aber wie gesagt, wenn es Traditionen gibt, die dem nicht entsprechen, was in der Bibel geschrieben steht, dann soll man sie nicht glauben. Und die evangelische Kirche, wie wir eben gelesen haben, laut Luther, die hat klargestellt, dass nur sola scriptura gilt, also die Bibel als die einzige Quelle für das Wort Gottes. Nun, das ist zunächst einmal ein richtiger Ansatz. In 2. Johannes, Kapitel 9, da lesen wir Folgendes, oder 2. Johannes, Kapitel 1. Und in Vers 9, denn es gibt ja im 2. Johannesbrief nur ein Kapitel. Also 2. Johannes, Vers 9, wer darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, also sich jetzt dahin wendet, dass er etwas hinzufügt, was nicht im Wort Gottes steht, wer also darüber hinausgeht, der hat Gott nicht. Doch wer in der Lehre Christi bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Auch hier wiederum die Ermahnung, nicht über das hinauszugehen, was uns die Bibel lehrt, wenn es sich um religiöse Dinge dreht und handelt. Sprüche Kapitel 30 sagt dies auch sehr deutlich. Sprüche Kapitel 30 und Vers 6. Füge seinen Worten nichts hinzu, damit er dich nicht überführt und du als Lügner dastehst. Also nicht gewisse Dinge noch hinzufügen, die in der Bibel aber nicht geschrieben stehen, um eine gewisse Religion zu kreieren. Das haben ja die Pharisäer sehr gut verstanden. Die haben ja unglaublich viele Dinge da hinzugefügt, auch zu dem Sabbatgebot, und haben aus dem Sabbat, der ein Tag der Freude sein sollte, einen Tag der Bürde gemacht. Aber es geht nicht nur um das Hinzufügen. In 5. Mose Kapitel 4, 5. Mose Kapitel 4 und Vers 2, da sagt Gott nämlich noch mehr. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes bewahrt, die ich euch gebiete. Nichts hinzutun, aber auch nichts davon wegnehmen. Und in Kapitel 13 und Vers 1, da sagt er, alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten, indem ihr danach tut. Ihr sollt nichts dazu tun, noch davon tun. Schauen Sie, im Buch der Offenbarung zum Beispiel wird ein Fluch über die ausgesprochen, die etwas wegnehmen von dem, was im Buch der Offenbarung geschrieben steht. Und damit ergibt sich jetzt ein sehr großes Problem mit der Auffassung sola scriptura und der praktischen Anwendung. Luther hat zwar gesagt, man soll sich lediglich auf das Wort Gottes beziehen, hat sich dann aber geweigert, das, was hinzugetan worden war, wieder abzuschaffen oder das, was weggenommen worden war, wieder hinzuzufügen. Was meine ich? Nun, es geht zum Beispiel um Ostern. Ostern wird ja demnächst von der christlichen Welt ganz allgemein, ob Katholik oder Protestant, gehalten. Wie sieht es mit dem Osterfest aus? Darauf werde ich noch ganz detailliert eingehen. Aber zunächst einmal Folgendes. In 5. Mose 12 und angefangen Vers 30. 5. Mose 12, angefangen Vers 30. Da sagt Gott, hüte dich, dass du nicht dich verstricken lässt, ihnen, den anderen Völkern, nachzufolgen, nachdem sie vernichtet sind vor dir, und dass du nicht nach ihren Göttern fragst und sagst, wir haben diese Völker ihren Göttern gedient, so will auch ich es tun. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, nicht so dienen, denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst, denn sie haben ihren Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. Die Israeliten wurden davor gewarnt, nicht nach den Göttern zu fragen und dem Gottesdienst zu fragen, den die Heiden angewendet haben, um ihre Götter zu verehren und zu sagen, okay, wie die das machen, so wollen wir das auch machen, so wollen wir jetzt auch den wahren Gott anbeten. Ostern ist ganz klar ein heidnisches Fest. Selbst der Name Ostara kommt davon her. Es war eine Fruchtbarkeitsgöttin, die von den Heiden angebetet wurde, lange bevor Christus auf die Erde kam. Und nachher wurde das Osterfest dann in das sogenannte Christentum hineinkatapultiert. Es wurde übernommen, natürlich auch um die Heiden, die bereits schon das Osterfest hielten, zu gewinnen. Und dann hat man lediglich einen christlichen Mantel über das Osterfest gelegt und es in Anführungszeichen christlich gemacht. Aber vieles stimmte natürlich damit nicht. Zum Beispiel hatten die Heiden daran geglaubt, dass ihr Gott, ob es jetzt Mithra war oder Attis, Adonis, wie diese Götter alle hießen, dass diese Götter an einem Freitag gekreuzigt wurden, den nannte man den sogenannten Schwarzen Freitag, und an einem Sonntag auferstanden sind, aus der Unterwelt herausgekommen sind. Aber das spricht nicht mit dem, oder entspricht nicht dem, was Christus gesagt hat, denn Christus hat gesagt, ich werde 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein. Schauen wir uns dies an, Matthäus Kapitel 12. Eine sehr klare Ausdrucksweise, die er hier gebraucht. Ganz eindeutig bezieht er sich auf seinen Zeitpunkt des Todes und dann in seinem Grabe. Matthäus 12 und in Vers 40. Matthäus 12 und Vers 40. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also tot im Grabe sein. Nun, Sie können nicht von Freitag Nachmittag bis Sonntag morgen eine Zeitspanne von 3 Tagen und 3 Nächten gewinnen. Was bedeutet, dass entweder Christus die Wahrheit gesprochen hat, dass er in der Tat 3 Tage und 3 Nächte im Grab war, oder er hat gelogen. Er hat das nicht erfüllt, was er gesagt hat. Das einzige Zeichen, dass er den Pharisäern gab, dass er der Messias war. Also irgendwas stimmt hier nicht. Natürlich, diese ganze Idee mit der Freitagkreuzigung und der Sonntagmorgenauferstehung geht auf das Heidentum zurück. Nicht auf das, was die Bibel lehrt. Und hier möchte ich nur kurz erwähnen, wir haben einige Broschüren veröffentlicht. Kostenlos für Sie erhältlich. Eine Broschüre über Weihnachten, denn auch Weihnachten ist ein Fest, das mit der Bibel eigentlich gar nichts zu tun hat. Christus war keineswegs am 25. Dezember geboren, aber ein heidnischer Gott war am 25. Dezember geboren. Der Weihnachtsbaum war ein Symbol für diesen heidnischen Gott. Und die Geschichte ist sehr interessant, wenn man sich die Ursprünge des Weihnachtsfestes anschaut. Also diese Broschüre über das Weihnachtsfest geht aber auch auf das Osterfest ein. Und dann haben wir eine Broschüre über Jesus Christus, ein großes Geheimnis, die auch erklärt, dass Christus in der Tat 3 Tage und 3 Nächte im Grabe war. Aber nicht von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen, sondern in der Tat von Mittwochabend bis Samstagabend, 3 Tage und 3 Nächte. Und viele, auch Historiker, bestätigen dies, die Wahrheit verstehen. Und dann haben wir natürlich eine Broschüre über den wöchentlichen Sabbat. Denn schauen Sie, die Bibel gebietet den Sabbat. Nicht die Einhaltung des Sonntags. Der Sonntag war immer der erste Tag der Woche. Der Sabbat war immer der letzte Tag, der 7. Tag der Woche. Viele Sprachen heute, die haben sogar noch das Wort Sabbat in ihrer Ausdrucksweise für den Samstag, Sabbato oder was immer die Ausdrucksweise sein mag. Die katholische und die evangelische Kirche, die wissen das. Die katholische Kirche hat klar und deutlich den Protestanten gegenüber gesagt, dass wenn ihr wirklich das befolgen wollt, was Martin Luther gesagt hat, sola scriptura, dann müsst ihr den Sonntag abschaffen, durch den Sabbat ersetzen. Denn die Bibel gebietet den Sabbat und nicht den Sonntag. Und natürlich gilt das Gleiche auch für Ostern und Weihnachten. Calvin zum Beispiel hatte dies erkannt und hatte sogar einmal das Osterfest nicht gehalten, weil er erkannt hatte, dass dies ein heidnisches Fest war, was nicht in der Bibel geboten ist. Luther hat auch erkannt, dass diejenigen, die für den Sabbat plädierten, die besseren Argumente hatten, sagte er. Aber er sagte auch, um einen unnötigen Aufruhr zu verhindern, soll es bei der Beibehaltung des Sonntags bleiben. Aber mit sola scriptura hat das wenig zu tun. Das Osterfest wurde auch eingeführt, um das Passafest, auf das ich noch eingehen werde, zu ersetzen. Auch das ist etwas, was in der Bibel keineswegs geboten ist. Und es gibt viel mehr, was übernommen wurde, zunächst einmal von der katholischen Kirche und dann von der evangelischen Kirche, die zwar behauptet hat, sie wolle sich lediglich auf die Bibel stützen, aber dies in praktischer Anwendung in keinster Weise tut. Es geht sogar auch um die Inspiration. Luther wollte zum Beispiel eigentlich gar nicht den Jakobusbrief in der Bibel haben, hat diesen Jakobusbrief eine strohene Epistel genannt, weil ihm nicht passte, was da geschrieben stand, aber er missverstand, was Jakobus schrieb, und er missverstand auch, was Paulus geschrieben hat. Und es gab auch große Diskussionen über das Buch der Offenbarung, ob das jetzt inspiriert sei oder nicht. Aber es ist ganz klar Teil der kanonisierten Fassung. Und wie ich sagte, die Bibel hat einen Fluch für diejenigen, die versuchen wollen, sogar etwas vom Buch der Offenbarung zu entfernen. Geschweige denn das gesamte Buch. Also, sola scriptura hört sich ganz gut an, aber es muss natürlich dann auch in der Praxis angewendet werden. Und das ist das große Problem. Und sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche tun es nicht. Aber die katholische Kirche sagt klar und deutlich, die Bibel ist nicht sola scriptura. Auch die Traditionen helfen mit. Mit anderen Worten, die Traditionen können die Bibel ergänzen, können gewisse Dinge ablehnen, können gewisse andere Dinge hinzufügen. Die machen das deutlich. Sie sagen, wir haben die Autorität, das zu tun. Die evangelische Kirche oder die evangelischen Glaubensgemeinschaften lehnen dies ab, in Theorie, aber nicht in Praxis. Der zweite Punkt, der hier von der Deutschen Welle, diesem Deutschen Welle-Artikel, niedergelegt wurde, ist Kirchenverständnis. Und da heißt es wie folgt. Die katholische Kirche, katholisch gleich allumfassend, versteht sich als alleinige wahre Kirche, weltumspannend unter der Führung des Papstes. Die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen, evangelisch, dem Evangelium entsprechend, hingegen betrachten sich trotz ihrer Verschiedenheit alle als gleichwertig. Interessant ist, dass in dem englischen Artikel etwas hinzugefügt wurde, was hier im deutschen Artikel nicht steht. Da heißt es nämlich, die aus der Reformation hervorgegangenen zigtausende von evangelischen Kirchen betrachten sich trotz ihrer Verschiedenheit als gleichwertig. Aber was sagt die Bibel hierzu? Ist das möglich? Fangen wir mit der evangelischen Idee an. Ist das möglich, dass man zigtausende von Glaubensgemeinschaften haben kann, die sich alle in gewisser Weise bezüglich Doktrinen und auch Verwaltungsmaßnahmen widersprechen? Und dass sie gleichwohl alle Teil der wahren Kirche sind? Ist das überhaupt denkbar? Was sagt uns die Bibel hierzu? Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12 und lesen wir Vers 5. Römer Kapitel 12 und Vers 5. So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Untereinander ist einer des anderen Glied. Wir sollen alle als wahre Christen in dem einen Leib sein. Natürlich ein geistlicher Organismus. Aber dieser geistliche Organismus kann nicht aus verschiedenen Glaubensrichtungen bestehen, die sich alle miteinander widersprechen. 1. Korinther, Kapitel 12. 1. Korinther, Kapitel 12. Und lesen wir angefangen Vers 25. Er sagt, damit nicht eine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder füreinander die gleiche Sorge tragen. Vers 26, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, dann freuen sich alle Glieder mit. Vers 27, ihr aber seid der Leib Christi und Glieder, jeder nach seinem Teil. Und jetzt Vers 28, und Gott hat einige in der Gemeinde erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer bestimmt, danach Wundertäter, danach die Gaben der Heilung, der Hilfe, der Führung, Arten von Zungenreden, dann Worten, das Talent, in verschiedenen Sprachen zu sprechen und so weiter. Der Punkt ist, Gott hat dies bestimmt in seinem Leib. In seinem Leib. Nicht in seinen Leibern, die aus den verschiedensten zigtausenden von Glaubensrichtungen bestehen. Es gibt nur einen Leib und dieser Leib ist nicht mit Spaltungen zersetzt. Denn dann hört er auf, der Leib Christi zu sein. Lesen wir Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, angefangen Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, er hat diesen Brief geschrieben, als er im Gefängnis war, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe, und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Bund oder durch das Band des Friedens. Vers 4, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Schauen Sie, auch hier wird viel zunächst einmal gesagt. Es gibt da große Diskussionen über die Art und Weise der Taufe. Und die meisten christlichen Organisationen, sowohl die Katholiken als auch die Protestanten, die taufen ein Baby. Aber die Taufe, richtig verstanden, setzt zunächst einmal Reue voraus, Erkenntnis, dass man gesündigt hat, eine Umkehr von der Sünde und natürlich auch dann den Glauben an Jesus Christus und sein Opfer und auch an das Evangelium Gottes, etwas, was ein Baby in keinster Weise haben kann. Also eine Taufe wird hier erwähnt als ein Bestandteil des wahren Leibes Christi. Aber es muss die richtige Erwachsenentaufe durch Untertauchen sein und es muss auch durch Handauflegung eines Predigers Gottes erfolgen, damit man den Heiligen Geist erlangen kann. Schauen Sie, ein Baby erhält den Heiligen Geist nicht. Jedenfalls nicht gemäß dem, was die Bibel lehrt. Lesen wir weiter in Vers 11. Auch hier wiederum wird gezeigt, wie Gott, wie Jesus Christus, seinen Leib organisiert hat. Vers 11. Er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten oder Pastören und Lehrern, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes, man kann auch übersetzen, der Predigerschaft, zum Werk der Predigerschaft, zugerüstet werden, denn letztendlich werden dann Prediger innerhalb des Leibes Christi ordiniert. Zur Erbauung des Leibes Christi, die haben nämlich die Aufgabe, den gesamten Leib Christi zu erbauen, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen. Schauen Sie, es kann da keine Spaltung innerhalb von christlichen Organisationen geben. Natürlich hat nicht jeder den gleichen Glaubenspunkt erlangt. Deswegen geht es ja darum, dass man im Glauben, in der Erkenntnis wächst. Aber es geht nicht darum und kann nicht darum gehen, dass die Organisation, die jedweidigen Organisationen doktrinär verkünden, was geglaubt werden soll und was nicht. Und jede Organisation steht da im Widerspruch zur anderen. Darum kann es nicht gehen. Und er sagte hier, dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters, der Fülle Christi, damit wir eben nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib, dieser eine Leib, zusammengefügt und verbunden ist durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach der Wirkung jedes einzelnen Gliedes nach seinem Maß und dadurch das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Schauen Sie, so wird dies beschrieben. Es ist ein Leib, der organisiert ist, strukturiert ist. Es kann nicht zigtausende von verschiedenen Organisationen geben, die sich alle widersprechen. Und gleichwohl, je nachdem, wo man ist, ist egal, solange wie man in dieser Organisation ist. Und dann kommt man dann zur Vollendung. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Kolosser Kapitel 3 und angefangen Vers 12. Kolosser 3 und Vers 12, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand eine Feindseligkeit gegen einen anderen hat, genau wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und über alles dies zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Es geht hier wiederum um diesen einen Leib. Es geht aber auch darum, dass die Glieder in diesem Leib verstehen, dass sie eine Verantwortung haben. Die Verantwortung der Vergebung anderen gegenüber. Wenn es da Probleme gibt, dann müssen diese Probleme aufgeräumt werden. Man kann nicht in dem wahren Leib Christi sein und gleichwohl Groll im Herzen tragen, Hass im Herzen tragen, Missgunst im Herzen tragen gegen ein anderes Glied innerhalb des Leibes Christi. Das ist absolut nicht möglich. Und Paulus warnt uns davor, dass wir nicht versuchen sollen, Vergebung, die notwendig ist, zu verzögern, sondern man soll sofort die Sache in Angriff nehmen. Aber es gibt keine Spaltung im Leib Christi. Darf es nicht, soll es nicht geben. Und wenn es zu Differenzen kommt innerhalb des Leibes Christi, müssen die ausgeräumt werden. Und so lesen wir im Judasbrief, auch wiederum nur ein Kapitel, in Vers 19. Judas 19. Diese sind es, also es gibt da schon Menschen, die sich eingeschlichen haben in eine Organisation. Diese sind es, die Trennungen verursachen. Seelische Menschen, die den Geist nicht haben. Also das sind nicht Leute, die wirklich innerhalb des Leibes Christi sind, denn um im Leibe Christi zu sein, muss man den Heiligen Geist erhalten haben. Die verursachen Trennungen. Die Lutherbibel von 1984 schreibt, die verursachen Spaltungen. Aber es soll und darf keine Spaltung im Leibe Christi geben. Deswegen hat die Predigerschaft auch die Verantwortung, diese Spaltungen auszumerzen, wenn sie existieren sollten. Römer 16 und in Vers 17. Römer 16 und Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr auf jene achtet, die Trennungen und Ärgernisse anrichten. Und hier heißt es Trennungen, die Lutherbibel 84 schreibt, Zwietracht, die also Zwietracht und Ärgernisse oder Zwietracht und Ärger anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwendet. Denn man erkennt, letztendlich sind die nicht im Leib Christi und der Leib Christi wendet sich ab von denen, die solche Zwietracht hervorbringen. Von der Zwietracht wird etwas mehr noch gesagt in Sprüche Kapitel 6. Sprüche Kapitel 6. Also wenn Sie jemand sind, der Zwietracht anrichtet, dann hören Sie gut zu, was hier gesagt wird. Sprüche Kapitel 6 und in Vers 16. Diese sechs Dinge hasst der Herr. Und das siebte ist ihm ein Greuel. Da werden so einige Dinge hier aufgeführt, aber in Vers 19 heißt es, Gott hasst den falschen Zeugen, der freche Lügen redet und den, der Zank verursacht. Oder auch hier wiederum Zwietracht, wie es die Schlachterbibel bringt, zwischen Brüdern. Wenn man also Zank oder Zwietracht oder Trennung oder Spaltung unter Brüdern, unter Geschwistern verursacht, dann wird man dafür von Gott gehasst, denn Gott hasst dies. Er will, dass wir alle in Frieden leben. Also wiederum, auch hier wiederum, wird klar und deutlich gesagt, der Leib Christi ist ein Organismus, der aber keine Spaltungen duldet. Und wenn man viele Organisationen hat, die diese Spaltungen dulden, indem sie alle verschiedene Dinge lehren, dann können die nicht alle Teil des Leibes Christi sein. In 1. Timotheus, Kapitel 6, lesen wir die Verse 3 bis 5. Wenn jemand anders lehrt und nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus bleibt und bei der Lehre, die der Gottesfurcht gemäß ist, der ist eingebildet, weiß nichts, sondern eine krankhafte Neigung zu Streitfragen. Die Lutherbibel 1984 übersetzt, er hat die Seuche der Fragen. Also hier hat eine krankhafte Neigung zu Streitfragen und Wortgefechten und aus diesen entspringen Neid, Streit, Lästerung, böser Argwohn, Vers 5, und beständige Reiberei. Wenn irgendjemand da ist, der immer laufend da Argumente vorbringt für seine Ideen, die aber nicht dem entsprechen, was die Kirche lehrt, das wird dann das Endresultat sein. Eine krankhafte Neigung zu Streitfragen oder hat die Seuche der Fragen, Wortgefechten, und daraus entspringen dann Neid, Streit, Lästerung, böser Argwohn, beständige Reibereien. Weiter in Vers 5, von solchen Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe, von denen halte dich fern. Also die sind wiederum nicht Teil des Leibes Christi. Der Leib Christi soll sich fernhalten von solchen Menschen, die so etwas erzeugen, so etwas produzieren. Nein, es ist eine Lehre, nicht eine zigtausendartige Lehre von den verschiedensten Organisationen. Es ist eine Lehre, um die es geht. Hebräer Kapitel 13 und Vers 9. Hebräer Kapitel 13 und Vers 9. Lasst euch nicht durch verschiedenartige und fremde Lehren umhertreiben. Denn es ist ein köstliches Ding, dass das Herz gefestigt wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen, von denen keinen Nutzen hatten, die sich darum kümmerten. Aber es geht hier nicht um den Unterschied zwischen reinen und unreinen Speisen. Darum geht es hier nicht. Aber es geht um diese asketische Idee. Ach, diese gewisse Dinge, die darf man jetzt nicht essen und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Religionen, die zum Beispiel den Genuss von reinem Fleisch verbieten. Aber schauen Sie, es darf keine Spaltung in dem Sinne vorherrschen, dass man da fremde, verschiedenartige Lehren hat. durch die man sich umhertreiben lässt. Schauen Sie, das alttestamentliche Gesetz von reinem und unreinem Fleisch zum Beispiel war ja keine fremde Lehre. Das war ja hier den Juden sehr bekannt. Darum ging es keineswegs. Aber die eine Lehre, die wird hier zum Ausdruck gebracht. Titus Kapitel 1. Titus Kapitel 1 und lesen wir zunächst einmal Vers 9. Titus Kapitel 1 und Vers 9. Er halte am wahrhaftigen Wort fest, das der Lehre gemäß ist, damit er in der Lage ist, es geht hier um einen Prediger, durch die heilsame Lehre zu ermahnen und die zurechtzuweisen, die widersprechen. Er spricht aber nicht davon, dass man an dem wahrhaftigen Wort festhalten soll, das den Lehren gemäß ist, als ob es da jetzt viele verschiedene Lehren gibt. Nein, der Lehre, Singular. Damit er in der Lage ist, durch die heilsame Lehre, nicht durch eine von vielen, die heilsame Lehre, die zu ermahnen, die widersprechen. Auch in Kapitel 2 und in Vers 7. Erweise dich selbst in allen Dingen als ein Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre. Also eine Lehre, die sich auf das gründet, was die Bibel lehrt. Und die muss unverfälscht sein und bleiben. Mit Ehrbarkeit, mit Ernsthaftigkeit, mit gesundem und untadeligem Wort. Vers 8. Damit der Widersacher beschämt wird, weil er nichts Böses über euch sagen kann. Nun, er wird es trotzdem tun, aber nicht der Wahrheit gemäß. Aber es ist besser für uns, wir werden um der Gerechtigkeit willen verfolgt, als dass wir aufgrund von Ungerechtigkeit, die wir begehen, verfolgt werden. Auch noch in 2. Timotheus Kapitel 4. Und die Verse 3 und 4. 2. Timotheus, Kapitel 4 und die Verse 3 und 4. Denn es wird eine Zeit sein, in der sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten selbst Lehrer aussuchen werden, so wie ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Und da gibt es sehr viele Fabeln, auch jüdische Fabeln. Ich habe eben schon das Buch Henoch erwähnt, aber es gibt viel mehr Fabeln, Ideen, die in keinster Weise dem entsprechen, was die Bibel lehrt. Es gibt auch viele Fabeln in den sogenannten Apokryphen, die in den katholischen Bibeln enthalten sind, manchmal auch in gewissen evangelischen Ausgaben, die aber in keinster Weise inspiriert sind und viel Falsches beinhalten. Deswegen lehnen wir die Apokryphen als inspiriertes Wort Gottes ab. In keinster Weise sind sie inspiriert. Einige der Apokryphen mögen gewisse historische Erkenntnisse haben, wie das erste Buch Makkabäer zum Beispiel. Aber auch da bestehen gewisse Probleme, da auch Ungereimtheiten enthalten sind. Aber es ist in keinster Weise inspiriert, wie auch viele Bücher möglicherweise interessante Dinge beschreiben, Geschichtsbücher und so weiter und so fort. Aber die sind ja nicht von Gott inspiriert. Man muss also diesen Unterschied klar und deutlich sehen. Aber es gibt dann eben auch Fabeln, wo dann gewisse Dinge da aufgrund von jüdischer Mythologie und auch in Anführungszeichen christlicher Mythologie dann erwähnt werden, die aber in keinster Weise dem Wort der Bibel entsprechen. Das war jetzt der zweite Punkt, den die Deutsche Welle hier erwähnt hat. Und jetzt kommen wir auf den dritten Punkt zu sprechen, wo es also diese Unterscheidung gibt zwischen katholischer Kirche und Protestanten. Aber noch etwas zum zweiten Punkt zu sagen. Nun, die katholische Kirche lehrt, dass sie die wahre Kirche sei. Das geht jetzt Hand in Hand mit dem dritten Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen kommen werde. Aber Sie müssen sich natürlich fragen, kann das sein im Hinblick auf das, was die Bibel lehrt? Entsprechen die Lehren der katholischen Kirche dem, was die Bibel lehrt? Wenn nicht, dann kann sie nicht die wahre Kirche sein, die einzig selig machende Kirche. Und damit kommen wir jetzt auf Punkt 3 zu sprechen, Papstamt. Papstamt. Keineswegs tolerant sind die Protestanten mit Blick auf das Papstamt. Dieses widerspricht nach evangelischer Auffassung den Aussagen der Bibel. Katholiken sehen im jeweiligen Papst den Nachfolger des Apostels Petrus und somit das von Jesus Christus bestimmte Oberhaupt ihrer Kirche. Nun zunächst einmal Folgendes gesagt. Wenn Sie die Geschichte der Päpste sich anschauen. Ich habe viel über die Geschichte der Päpste die Jahrhunderte hinweg gelesen. Dann ist es eigentlich kaum nachvollziehbar, dass der jeweilige Papst ein Nachfolger von Petrus gewesen sein soll. Da gab es Päpste, und das können Sie ganz klar nachlesen. Die waren Mörder. Die hatten Verkehr mit ihren eigenen Müttern, sagen wir einmal. Die waren Teufelsanbeter. Die haben sich an Dämonen gewandt. Nicht jeder Papst, aber einige. Aber die Idee ist ja, jeder einzelne Papst war Nachfolger des vorhergehenden Papstes, und das alles soll zurückgehen auf Petrus. Es gab in der katholischen Kirche auch Zeiten, wo es gleichzeitig mehrere Päpste gab, die aber gleichzeitig als Päpste regierten. Es gab manchmal zwei Päpste, es gab hin und wieder sogar auch drei Päpste. Ich spreche nicht von der heutigen Situation, wo Papst Benedikt abgedankt hat und Papst Franziskus ist jetzt der amtierende Papst. Nein, ich spreche von einer Situation, wo es gleichzeitig mehrere Päpste gab, die gleichzeitig den Anspruch für sich erhoben haben, Päpste zu sein und als Päpste zu regieren und zu fungieren. Da kann ja etwas nicht dabei stimmen, bei dieser Idee. Aber wichtig ist auch, zunächst einmal, dass Petrus in keinster Weise ein Papst war. Petrus war kein Papst und von daher kann er auch das Papsttum oder das Amt des Papstes in keinster Weise weitergegeben haben auf seine Nachfolger. Aber zunächst möchte ich Folgendes erwähnen. Der Papst wird ja mit Heiliger Vater angesprochen, mit Vater oder Heiliger Vater. Und die Bibel zeigt uns ganz eindeutig, dass dies nicht richtig ist. Matthäus 23 und lesen wir Vers 9. Matthäus 23 und Vers 9, das sind die Worte von Jesus Christus. Ihr sollt niemanden Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Er spricht hier natürlich im religiösen Sinne. Er spricht jetzt nicht davon, dass man seine Eltern nicht Vater und Mutter nennen darf. Es wird ja ganz klar und deutlich hier in der Bibel mehrfach davon gesprochen, dass man seinen Vater Vater nennen kann, den leiblichen Vater natürlich. Es geht hier um einen religiösen Titel. Es geht auch nicht darum, dass man nicht ein gewisses Verständnis haben kann, im Hinblick auf, sagen wir einmal, Paulus, denn in 1. Korinther Kapitel 4, da sagt Paulus Folgendes. 1. Korinther Kapitel 4, angefangen in Vers 14. 1. Korinther 4 und Vers 14. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder oder warne euch als meine geliebten Kinder, denn wenn ihr auch 10.000 Zuchtmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Darum ermahne ich euch, seid meine Nachfolger. Und aus diesem Grunde habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebter und zuverlässiger Sohn ist im Herrn, damit er euch an meine Wege erinnert, die in Christus sind, wie ich überall in allen Gemeinden lehre. Vers 18, es haben sich aber einige wichtig getan, als würde ich nicht zu euch kommen, ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und dann nicht die Worte der Wichtigtuer, sondern ihre Kraft kennenlernen, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Also er bezeichnet sich hier schon als einen von mehreren Vätern, aber es sind eben Menschen, die andere dazu gebracht haben, das Evangelium anzuerkennen, wie Timotheus, wie er hier schreibt, er ist im Evangelium gezeugt worden durch ihn. Es geht hier nicht um einen religiösen Titel. Es geht hier nicht darum, dass Paulus von sich vorgab, der Papst zu sein oder der Vater zu sein, der heilige Vater zu sein sogar. Darum geht es nicht. Und Christus sagt, einen solchen Titel soll man nicht anwenden und auf andere anwenden. Wenn ich zum Beispiel Artikel zitiere und in dem Artikel sollte von dem heiligen Vater die Rede sein, dann nehme ich das raus und dann, sagen wir mal, setze ich in Klammern das Wort Papst ein. Denn ich möchte nicht sogar jemand sein, der etwas solches weitergibt, selbst wenn es nicht mein eigener Artikel ist, aber wenn ich ihn zitiere, um damit einen falschen Eindruck zu erwecken. Schauen Sie, im Englischen gibt es das Wort Reverend. Das heißt so viel wie ehrwürdig. Und viele Prediger, die werden mit Reverend angesprochen. Und wir lehnen das ab, weil das Wort Reverend oder ehrwürdig sich auf Gott bezieht und nicht auf Menschen. Und wenn uns jemand mit Reverend anredet, dann machen wir das deutlich, dass wir diese Ausdrucksweise nicht gebrauchen. Schauen Sie, um das noch einmal klar zu machen. Ein Mensch hat nicht das Recht, sich als Heiligen Vater zu bezeichnen. Und dieses Wort ist ursprünglich in keinster Weise auf Menschen angewandt worden, später natürlich dann durch das babylonische System schon. Da wurden die Priester des babylonischen Systems mit Pater beschrieben oder Vater, Eröffner. Aber dieses Wort, diese Ausdrucksweise geht lediglich auf Gott den Vater zurück und sollte auch insoweit nur auf Gott den Vater angewendet werden. Und sogar das Wort heilig, auch das ist ein Problem. Denn was ist heilig? Heilig ist, wenn man ausgesondert ist von Gott zu einem heiligen Zweck. Man sollte sehr vorsichtig sein, dieses Wort zu gebrauchen, wenn diese Erklärung nicht stimmt. Aber wie sieht das jetzt mit Petrus aus? Wie ich eben sagte, Petrus war kein Papst, in keinster Weise. Ich will Ihnen das jetzt einmal beweisen. Galater Kapitel 2. Galater Kapitel 2, angefangen in Vers 6. Galater Kapitel 2 und Vers 6. Da heißt es, die angesehenen Männer, wie sie einst gewesen sind oder was sie einst gewesen sind, daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Mir haben die angesehenen Männer nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium an die Unbeschnittenen anvertraut war, genauso wie dem Petrus das Evangelium an die Beschnittenen. Schauen Sie, eine Aufgabe wird hier dem Paulus zuteil und dem Petrus zuteil. Der Paulus wurde dazu beauftragt, das Evangelium den sogenannten Unbeschnittenen zu verkündigen. Petrus hatte den Auftrag erhalten, das Evangelium an die Beschnittenen, also die Juden, Israeliten, zu verkündigen. Aber es war eine gleichwertige Aufgabe. Der eine stand nicht dem anderen vor. Da heißt es, denn der in Petrus wirkte, Vers 8, zum Apostelamt unter den Beschnittenen, der wirkte auch in mir unter den Unbeschnittenen. Und als sie die Gnade erkannten, Vers 9, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas, die aramäische Bezeichnung für Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas, die rechte Hand der Gemeinschaft, dass wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschnittenen gingen. Also hier geht es jetzt um verschiedene Apostel, die alle den gleichen Rang hatten, wo man nicht sagen kann, der eine war jetzt über dem anderen. In anderen Worten, dass die Idee des Papsttums, dieses Amtes, wird hier in keinster Weise unterstützt. Im Gegenteil. Lesen wir einmal, wie es weitergeht in Vers 11. Als aber Petrus nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er im Unrecht war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit denen aus den Nationen. Als sie aber kamen, da zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Es gab ja damals dann noch gewisse Problematiken in der frühen Kirche, wie ich gleich noch zum Ausdruck bringen werde. Das musste zu einer Einheit kommen. Es ging darum, dass man meinte, diejenigen, die nicht beschnitten sind, die müssen sich beschneiden lassen, physisch gesehen, um Teil der Kirche zu werden. Nun, das war alles bereits in diesem Zeitpunkt, als hier das in Galater niedergeschrieben wurde, erklärt worden, aber gleichwohl gab es einige, die nach wie vor diese falsche Auffassung hatten. Und dann heißt es in Vers 13, mit ihnen heuchelten auch die anderen Juden, oder mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei angesteckt wurde. Als ich aber sah, Vers 14, dass sie ihr Leben nicht aufrichtig führten nach der Wahrheit des Evangeliums, da sagte ich zu Petrus öffentlich vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Nationen, jüdisch zu leben? Können Sie sich vorstellen, dass jemand dem Papst gegenüber öffentlich solche Dinge gesagt hätte, vor allen? Das wäre sehr merkwürdig, nicht wahr? Nein, nein. Petrus war keineswegs ein Papst und das war auch nie die Idee. Und Paulus musste ihn in diesem Falle hier öffentlich zur Rede stellen, weil das sonst ein großes Problem hätte geben können. Es hätte zu Spaltungen innerhalb des Leibes Christi führen können, denn die Heiden, also die Nichtbeschnittenen, denen war ja gesagt worden, okay, ihr seid gleichwertig, und jetzt auf einmal schien das nicht der Fall zu sein. Also diese Heuchelei musste klargestellt werden. Und Paulus hat das öffentlich vor allen getan, dem Petrus gegenüber und auch den anderen jetzt. Und das zeigt aber auch deutlich, dass er in keinster Weise Petrus als einen Papst ansah. Und Apostelgeschichte 15 sagt uns noch etwas mehr hierzu. Apostelgeschichte 15 und Vers 4. Da lesen wir. Als sie aber nach Jerusalem kamen, da wurden sie von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten empfangen. Und es geht hier um Paulus und Barnabas. Und sie berichteten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Und dann lesen wir weiter in Vers 6. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um über die Sache zu beraten. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, da stand Petrus auf und sagte zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter uns bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Nationen das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, genauso wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er ihre Herzen durch den Glauben reinigte. Zunächst einmal war in der Tat auch Petrus der Auftrag erteilt worden, zu den Nationen zu gehen. Aber nachher wurde dieser Auftrag dann an Paulus gegeben, wie wir gerade gelesen haben. Vers 10. Und was versucht ihr nun denn Gott, indem ihr ein Joch auf dem Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können, wir aber glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet zu werden, genauso wie auch sie. Und er schwieg die ganze Menge still und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Nationen. Und danach, als sie schwiegen, da antwortete Jakobus. Und interessant ist jetzt, Jakobus war der Vorsitzende der Kirche in Jerusalem. Und er verkündigte jetzt das abschließende Urteil. Da verkündigte Jakobus, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon Petrus hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Nationen besucht hat, um sich aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu nehmen. Und damit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht, danach werde ich wiederkommen und werde die Hütte Davids wieder bauen, die zerfallen ist, und ihre Trümmer werde ich wieder bauen und werde sie aufrichten, damit die übrigen Menschen nach dem Herrn fragen, dazu alle Nationen, über die mein Name genannt ist, sagt der Herr, der das alles tut. Gott sind alle seine Werke bekannt von Anfang der Welt an. Vers 19, darum urteile ich oder darum verkünde ich das Urteil, dass man denen, die sich aus den Nationen zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen schreibe, dass sie sich von Verunreinigungen und Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut enthalten. Und dann sagte sogar in Vers 21, denn Mose hat von allen Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und wird an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen. Es ging hier nicht darum, den Sabbat abzuschaffen, wie einige fälschlich behaupten. Es geht auch nicht darum, dass lediglich diese vier Dinge von den Nationen beachtet worden oder werden sollten und andere Dinge nicht. Es geht hier darum, dass diese vier Dinge, die hier erwähnt werden, innerhalb des Ritualgesetzes im Alten Testament standen, aber hier wurde klar gemacht, aber die gelten nach wie vor, zum Beispiel auch sich vom Blut enthalten, was sehr wichtig ist, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber es ist Jakobus, der dies Urteil verkündigt hat. Das zeigt, dass nicht Petrus der Papst war. Es war hier Jakobus, und das war auch ein wichtiger Grund dafür vorhanden, denn er war ja derjenige, der den Vorsitz in der Kirche zu Jerusalem hatte. Vers 22, und da erschien es den Aposteln und Ältesten mit der ganzen Gemeinde gut, aus ihrer Mitte Männer zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden, nämlich Judas mit dem Namen oder Zunamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Schauen Sie, Petrus war kein Papst und Petrus wirkte auch nicht als Papst und interessanterweise, Petrus wirkte auch gar nicht in Rom. Einige meinen, der Petrus habe die ganze Zeit hindurch dann in Rom gewirkt. Aber viele Stellen zeigen uns, dass dies keineswegs der Fall war. Und dass als Paulus nach Rom kam, man zwar von dieser Sekte, wie es heißt, gehört hatte, aber noch mit keinem ganz individuell zusammengekommen war, keinem führenden Apostel oder überhaupt einem Apostel, um Näheres erfahren zu können. Erst Paulus war derjenige, der das dann klarstellte. Und das heißt auch, als Paulus dann vor Gericht stand, und er stand ja zweimal vor Gericht unter Nero, zunächst einmal war er, wie es in der Apostelgeschichte heißt, für 2 Jahre lang in Rom als Gefangener, in seinem eigenen Haus, und dann wurde er entlassen, und dann kam er später noch einmal vor Gericht, wo er dann auch verurteilt und getötet wurde, wie es heißt. Da war Petrus gar nicht da. Denn Paulus sagt, keiner hat mir beigestanden, als ich in dieser Verhandlung war. Glauben Sie wirklich, dass Petrus nicht ihm beigestanden hätte, wenn er in Rom gewesen wäre? Nein, Petrus agierte, wie wir auch in anderen Stellen lesen, von Babylon aus. Aber das war jetzt keine symbolische Beschreibung in dem Sinne von Rom, sondern es war in der Tat die buchstäbliche Stadt Babylon. Da zum Beispiel wurde auch der babylonische Talmud verfasst. Das war ein Zentrum, wo viele Juden nach der Versklavung und dann der Rückkehr aus Babylon dann auch lebten oder weiter dann agierten. Schauen Sie, Petrus war in keinster Weise ein Papst und Petrus war auch nicht in Rom zu diesem Zeitpunkt. Und unsere kostenlose Broschüre, die 10 Auferstehungen, die 10 europäischen Auferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches, beschreibt auch sehr deutlich, dass Petrus in keinster Weise in Rom war. Aber es gab jemand anderen, der in Rom war und dort agierte. Aber es war nicht Petrus. Und wenn Sie diese faszinierende Erzählung, diese faszinierende Geschichte näher nachforschen wollen, dann bestellen Sie sich unsere kostenlosen Broschüre über die, schreiben Sie nur die 10 Auferstehungen, dann wissen wir schon, was Sie meinen. Es ist sehr interessant, die wahre Geschichte über die Entwicklung auch des Papsttums zu erkennen, denn Petrus war nicht ein Papst. Und insoweit ist die evangelische Kirche oder die evangelischen Kirchen und alle diejenigen, die das ablehnen, die sind da, das ist da in Ordnung. Denn der Papst, diese ganze Institution des Papsttums entspricht nicht dem, was die Bibel lehrt. Nun, wir haben gerade von einer Konferenz gesprochen hier in Apostelgeschichte 15. Und wir werden auch jetzt bei uns unsere jährliche Kirchenkonferenz abhalten. Und zwar wird die jetzt am Freitag beginnen. Ich nehme diese Predigt hier auf an einem Dienstag für den kommenden Sabbat. Und da wir diese Konferenz abhalten werden, die sich über mehrere Tage lang erstrecken wird, werde ich wohl nicht die Möglichkeit haben, da nächste Woche eine Predigt aufzunehmen für Sie, sodass ich jetzt fortfahren werde, den zweiten Teil der heutigen Predigt aufzunehmen. Der gilt für Sie aber dann erst für den darauffolgenden Sabbat. Aber ich werde das jetzt tun, nach einer kurzen Pause, aber die Pause bekommen Sie nicht mit, und werde dann den zweiten Teil dieser Predigt über die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten von den protestantischen Kirchen und der katholischen Kirche mit Ihnen behandeln und aber auch die Lehren der Bibel, um Ihnen zu zeigen, wie Sie sich entscheiden sollten, was Sie nachprüfen sollten und nachforschen sollten. So bedanke ich mich jetzt zunächst einmal für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Thank you.